Genau heute vor einem Jahr haben wir mit diesem Podcast gestartet. Wir hatten wunderbare Gäste, waren an traumhaften Orten. Die eine oder andere negative Meldung, ja, aufgrund von Covid-Beschränkungen war dabei. Es überwiegten und überwiegen aber gerade in letzter Zeit die positiven und schönen Nachrichten von immer weniger werdenden Reiserestriktionen, von Hoteliers, die neue und nachhaltige Konzepte umgesetzt haben und weiterhin umsetzen, auch von Reisenden, die wieder im Urlaub sind und auch zu neuen Abenteuern aufbrechen. Das heißt, weniger Couch, mehr Strand und so soll es sein. Vielen Dank an euch, an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du dabei bist, dass du bei uns einschaltest. Das vorweg und jetzt geht's los mit unserer Ausgabe zum Einjährigen. Heute Couch, morgen Strand, die Geburtstagsepisode, in der Sani und ich Christine Schröder begrüßen dürfen. Eine alte Freundin von mir, so darf ich das sagen. Christine ist Flugbegleiterin bei der Lufthansa und das schon ganz lange. Christine, ganz toll, dass du uns zugeschaltet bist. Hallo nach Frankfurt.
Hallo ihr zwei und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem, ja, zu eurem Einjährigen. Ja,
vielen Dank. Hallo.
Schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
Ja, Mensch, es ist so, dass wenn ein Passagier doch an Bord Geburtstag hat, dass dieser doch ein Sektchen bekommt, oder? Wie ist das bei uns heute?
Ja, natürlich.
Ja, eigentlich schon.
Man. Natürlich, ja. Und vielleicht auch sogar manchmal von der Business Class auch mal ein Champagner oder von der First Class. Und nicht nur Geburtstag, auch auf Hochzeitsreisen gibt's das auch manchmal.
Na, gut zu wissen. Meine Hochzeitsreise steht ja noch bevor. Dann werde ich mal schauen, ob ich das zufällig dann mal beim Check-in fallen lasse.
Also droppen lassen. Ja.
Und wenn man Holzklasse fliegt, dann vor allem auch noch hoffen, dass man Upgrade bekommt in die Business Class. Meine größte Hoffnung immer.
Ja, ist das so?
Ist auch nach einem immer. Jahr hört das nicht auf.
Ja, das muss ich hier so oft penetrieren. Ich hatte dieses Glück ja mal zu meinem 18. Geburtstag. Also da war das wirklich eine Reise von meinem Partneronkel nach New York. Christine, da werden wir natürlich im Verlauf auch noch drüber sprechen, weil ich ja weiß, dass das auch eine deiner Lieblingsstädte ist. Und da war das wirklich so, dass mein Partneronkel am Check-in gesagt hat, wirklich so, dass so umgedreht, da sind wir von Frankfurt mit Delta nach New York geflogen. Aha, und das zu deinem 18. Geburtstag. Und dann sind wir tatsächlich upgegradet worden. Und also wirklich, das war so, dann durften wir Business Class hinfliegen. Und das war natürlich das Allergrößte.
Ja? Das ist gemein. Man
träumt immer noch davon.
Ja, seit meinem 18. Geburtstag.
Ich sag immer, wenn man einmal vorne geflogen ist, das ist dann schwer. Also man ist dann ein bisschen, ja, man ist dann verwöhnt, ne? Das stimmt. Ja, und der 18. Geburtstag war ja gefühlt gestern, ne?
Ja. Danke, Christine. Ja. Ja. Da haben wir uns auch noch mal gesehen, ne? So lange ist das schon her.
Wahnsinn.
Ja. So lange ist das schon her. Aber lass uns zur Aktualität kommen und nicht in der Vergangenheit, weil die ist auch sehr schön.
Was dazwischen alles passiert ist.
Wahnsinn. Ja,
wie es jetzt bei der Christine dazu gekommen ist auch. Weil also ich glaube, also ich darf das auch als mittlerweile ja, wie sagt man, ich bin ja eine Dame des mittleren Alters jetzt, glaube ich, muss man sagen. Und irgendwann habe ich natürlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, dass wenn man halt doch gerne reist, und vielleicht nicht das nötige Taschengeld hat, um das sich immer privat zu ermöglichen, dann ist Flugbegleiterin natürlich eine ideale Option. Hm. Wobei wir das damals gar nicht gesagt haben. Ich glaube, Christine, als du angefangen hast, wie war dein erster, ich sag mal, vielleicht dein Ausbildungsvertrag oder dein erster Vertrag? Was stand da für eine Berufsbezeichnung drin? War das schon Flugbegleiterin?
Ja, das war bestimmt Flugbegleiterin.
Also der offizielle Begriff immer Flugbegleiterin.
Ja. Richtig. Früher war es das Stewardess.
Alles im Englischsprachigen dann, oder was?
Ja, richtig. Stewardess. Aber als Flugbegleiterin.
Und dann gibt es die Station 1 drüber, das sind dann die Purser, beziehungsweise die Damen sind die Purserette. Ist das richtig?
Genau. Richtig, perfekt. Ja, und es gibt 1 und 2, also Purser 1 und Purser 2.
Auf jedem Flieger oder nur bei großen Maschinen?
Nee, also auf den Kurzstrecken und Mittelstrecken sind es Purser 1. Und dann Purser 2 und 1 dann auf Langstrecken. Da sind beide vertreten, aber nur der Purser 2 fliegt auf Langstrecken.
Interessant. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht nur bei der Lufthansa, bei der du ja bist, sondern das ist generell so?
Ja, richtig.
Ja, wie ist das? Wann hast du wann hast du angefangen? Wie ist dazu gekommen, Christine? Sag nochmal.
Vor 13 Jahren tatsächlich. Junge 25. Also ich muss sagen, ich erzähle das immer ganz gerne, weil Flugbegleiterin war schon immer wirklich ein Traum. Ich bin als Zehnjährige bin ich nach Kanada geflogen. Ich habe Verwandtschaft in Kanada und bin alleine nach Kanada geflogen als UM. Also natürlich begleitet. Und seitdem, ich fand das ganz toll. Ich habe immer gesagt, ich möchte Flugbegleiterin werden. Ich möchte das. Und das hat sich wirklich auch durchgezogen. Ich habe dann zwar auch nochmal studiert und habe auch noch was anderes gemacht, aber der Traum war immer da. Und ich habe dann den Schritt gewagt, damals mit 24, und habe mich beworben in Frankfurt. Damals ja noch in der Nähe von Kassel gewohnt. Und ja, ich wurde da genommen. Und seitdem wirklich, ich bereue es gar nicht. Ich liebe meinen Beruf, toll, muss ich wirklich sagen.
Und dann kommen auch immer noch so Ausbildungen dazu, oder? Weil wir haben ja schon mal länger versucht, eine Aufnahme zu machen. Und hast du gesagt, jetzt fliege ich wieder. Beziehungsweise dann hast du auch mal irgendwas mit einer Art Ausbildung gemacht oder gibst Ausbildung. Hat das auch damit zu tun oder ist es was anderes gewesen?
Das waren Schulungen, genau. Tatsächlich, genau. Bei mir ging es jetzt wieder los. Also Juli und August hatte ich Schulungen. Wir mussten immer regelmäßig Emergency- oder Erste-Hilfe-Schulungen absolvieren, einmal im Jahr. Und das war jetzt bei mir, weil ich habe auch viele Lizenzen leider verloren. Und jetzt hatte ich Juli, August die Schulungen, damit ich jetzt im September wieder auf Strecke gehen kann.
Genau. Ja, also das ist natürlich gerade auch für uns auch hier im Podcast wichtig. Was ist genau dann in dieser Zwischenzeit passiert? Also vorher, wenn du sagst, viele Lizenzen, wie viele Lizenzen hattest du? Und was sind das für Lizenzen vielleicht?
Das sind die Flugzeuglizenzen von den Mustern, die wir fliegen. Also ich hatte tatsächlich zwei und das ist aber daher, dass ich, weil ich Teilzeit fliege. Mhm. Und wenn man Teilzeit fliegt, dann hat man zwei Muster, die man fliegen darf. Also eine Langstreckenmuster und ein Kurzstreckenmuster. Mhm. Wenn du aber Vollzeit fliegst, hast du drei Lizenzen, also drei Musterlizenzen. Und dann hast du zwei Langstreckenlizenzen und eine Kurzstreckenlizenz. Und genau daher habe ich zwei Stück. Und die sind mir leider dann, wenn man...
Während Covid.
Genau, ja. Man muss es immer einmal im Jahr, muss man dann so eine Schulung machen, Emergency-Schulung, unter anderem für das Muster. Und wenn man das halt nicht geflogen ist oder wenn man diese Schulung nicht hatte, dann hat man leider die Lizenz verloren und muss man sie neu machen. Genau, und das war bei mir der Fall. Oder ist sogar noch, ich habe gerade nur eine Lizenz wieder und deswegen, also eine Langstreckenlizenz fehlt mir noch und da warte ich ganz sehnsüchtig auf meine Schulung.
Und das trifft ja wahrscheinlich ganz, ganz viele. Also
ganz viele, ja, ganz, ganz viele. Also wirklich sehr viele. Und vor allem gerade die Frauen und Männer, die Teilzeit fliegen, genau, weil die waren einfach jetzt in der Covid-Zeit, in der Kurzarbeiterzeit nicht wirklich, ja, vielleicht lukrativ, wenn ich sagen kann. Mhm. Und somit wurden natürlich viele, die mit Vollzeit oder vielleicht 80% fliegen, die wurden mehr eingesetzt und somit, genau. Ja. Mhm.
Aber es kommt dann alles wieder. Also du sagst, du wartest sehnsüchtig drauf, das ist aber fix. Oder ist das etwas, wo man jetzt sagt, das ist noch nicht absehbar?
Doch. Das ist, also eigentlich, wir hoffen, dass es nächstes Jahr, also spätestens Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall auch mit Langstrecken dann bei mir weitergeht. Es ist natürlich leider noch nicht, es ist ungewiss, ich weiß nicht wann. Es könnte auch sein, dass es jetzt schon vielleicht Ende diesen Jahres sein mag. Wir haben jetzt wieder langsam damit angefangen, also tatsächlich erst diesen Monat ganz, ganz langsam mit diesen Schulungen von Kollegen, die einfach die Lizenzen verloren haben und da warte ich einfach ganz sehnsüchtig drauf.
Ja, das glaube ich dir. Jetzt sind wir schon mitten in dem Thema auch drin, mitten in diesem Covid-Bereich.
Also, aber weil man dadurch auch wieder mal lernt, was man normalerweise braucht, also oder wie es normalerweise abgeht. Ich glaube, da haben sich ganz viele gar keine Gedanken darüber gemacht. Also ich wusste das mit der Lizenz für Kurz- und für Langstrecke zum Beispiel nicht. Und unter Kurzstrecke würde ich dann jetzt gerne noch wissen, unter Kurzstrecke fallen aber auch diese wirklich ganz, ganz kurzen, also innerdeutsche Flüge, ist das die gleiche Lizenz wie jetzt, sagen wir mal, ein 2-Stunden-Flug nach Mallorca oder jetzt hier gerade ein 3-Stunden-Flug nach Portugal?
Richtig, genau, das ist die Kurzstrecke. Das ist die A320-Familie. Das ist ein A319, A320 und A321. Das sind die Flugzeuge. Und das ist das kommt immer darauf an, auch wie die Auslastungen sind. Das heißt nicht, dass man nur zum Beispiel innerdeutsch nur mit den kleinsten, also mit den A319 fliegt, sondern es kann auch durchaus der A321 sein. Es kommt immer darauf an, wie einfach die Auslastung ist. Aber das zählt dazu, genau, ob es Lissabon ist, 2-3 Stunden. Selbst nach Tel Aviv fliegen wir mit den A321, genau. Also auch das.
Und flugtechnisch war das immer noch so, alles, was so bis zu 4 Stunden ist?
Mhm. Genau, ja.
Ist immer noch Kurzstrecke.
Mhm. Kurz-Mittelstrecke. Mhm.
Genau. Kurz-Mittelstrecke. Mhm. Kanaren? Ist das was du auch hast? Oder was haben wir denn noch? Marokko, Madeira?
Ja. Mhm. Gehört aber auch zu der Kurzstrecke.
Genau. Gehört dazu. Auch wenn es mal 4,5 Stunden
sind. Genau, werden, so.
Auf jeden Fall. Und 6 Stunden Dubai, ist es dann Mittel oder ist es schon
Langstrecke?
Ist schon lang?
Ah, okay. Das ist Langstrecke. Okay. Ja, das ist die Langstrecke, genau. Es wird auch dann mit dem, natürlich jetzt gerade die Flieger haben sich natürlich auch geändert, gerade zur Langstrecke, da fliegen wir gerade viel mit den A340, weil einfach ein kleineres Langstreckenflugzeug ist, wie jetzt zum Beispiel der Jumbo Boeing 747. Ja. Und somit fliegen wir das gerade auf dem A340 an.
Ich habe gerade geschaut, auch wegen der Expo, das haben wir hier auch schon oft besprochen. Mhm. Und da gibt es auch sehr attraktive Flüge von Lufthansa. Und da sehe ich gerade den A350, auch sehr häufig, von München nach, auch ein sehr schönes neues Flugzeug, A350-900. Ach mein Gott, ich liebe es, über Flugzeuge zu sprechen. Gut.
Hat denn die Christine ein Lieblingsflugzeug?
Ja, das ist...
Musst du uns sagen. Ja. Dominik, deine Lieblingsfrage.
Ja, bevor ich sie zum Schluss stelle, stellen wir sie jetzt. Das passt ja in dem Zusammenhang. Hast du eine Lieblingsmaschine?
Absolut. Und das ist der Jumbo Boeing 747. Oh. Das ist mein Flieger. Es war auch tatsächlich meine erste Lizenz, die ich bekommen habe. Da wurde ich als erstes drauf geschult und vielleicht liegt es daran, ich fliege den tatsächlich über 13 Jahre und hat ganz tolle Ziele. Ich liebe wirklich den Flieger.
Der ist auch geil. Toll. Ja. Oh Mann, ey.
Aber, und wird der noch viel eingesetzt, muss ich jetzt fragen?
Wieder. Es fängt jetzt an, zum Glück. Es war wirklich letztes Jahr ganz, ganz wenig. Da waren wirklich nur ganz wenige Ziele drauf. Und jetzt nach und nach geht's wieder los, auch mit der Boeing 747, zum Glück. Hm.
Mhm. Zum Glück, sagst du auch. Also erstens, weil du den Flieger magst und dann auch, wenn wir ehrlich sind, die Ziele sind dann auch spannender, oder?
Absolut. Hm. Ich glaube gerade viele natürlich, die den A380 geflogen sind, den bin ich jetzt persönlich nie geflogen, die leben natürlich, die haben diesen Flieger auch total geliebt. Es ist auch ein wunderbarer Flieger, ganz toll zu arbeiten. Es ist leise, sehr, sehr angenehm. Leider, ist das bei uns ja gerade leider nicht mehr der A380, aber der ist natürlich auch ein ganz toller Flieger. Ja.
Flexibilität ist ja immer so ein Stichwort von Dominik. Das ist ja dann bei euch letztendlich auch so. Dann gibt's den Hype und der A380 wird's, war ja auch bei der Lufthansa so, muss man sagen. Mm. Und irgendwann stellt man einfach fest, es wäre vielleicht auch tatsächlich ja für die Umwelt gar nicht so verkehrt. Viele Menschen in einem Flieger, eine Strecke, alles schön zusammen. Aber der Mensch hat sich nicht ganz so lenken lassen. Er will halt dann doch vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten 3 verschiedene Abflüge am Tag. Mm. Und dann geht man wieder auf eine kleinere Maschine oder ein anderes Fluggerät, die ja auch danach entwickelt wurden.
Ja. Aber also, gerade auch der A350, Dominik, weil du es gerade gesagt hast, der fliegt zum Beispiel auch wirklich nur aus München. Der fliegt nicht aus Frankfurt raus. Hm? Der ist nur in München eingesetzt.
Interessant.
Also die Kollegen in München haben dann diese Lizenz. Ja.
Und der Jumbo ist nur von Frankfurt oder auch von München?
Nur von Frankfurt.
Stand ja auch in der Presse, dass der auch dann, ich glaube, irgendwie an einem Wochenende mal Mallorca bedient hat. Ne? Das war da auch groß.
Ja,
Wahnsinn. Interessant.
Na gut. Hab ich auch mitbekommen, ja.
Wie war es jetzt für dich dann? Du hast jetzt schon einmal wieder richtig gearbeitet, oder? Also mit Maske, mit allem Pipapo, bist du jetzt schon wieder im Einsatz gewesen?
Bin jetzt wieder total drin sozusagen. Ja, jetzt September. Letzte Woche hatte ich meinen ersten Flug wieder.
Wohin?
Über ein Jahr nach Warschau. Also es waren 3 Tage. Ich bin mal Madrid hin und her geflogen und dann aber nach Warschau und Warschau ausgestiegen und hatte auch das Glück, einen ganzen Tag in Warschau frei zu haben. Das ist nicht so häufig auf der Kurzstrecke, muss man sagen. Mhm. Und dann ging es nochmal dann den dritten Tag, ich glaube dann nochmal Ibiza. Genau, Ibiza hin und her. Und dann hatte ich Feierabend am dritten Tag. Also Warschau war's.
Ja, jetzt ich bin ja, bei mir geht jetzt schon gerade die Karte quasi im Kopf geht an, hinher. Du sagst, ich bin Madrid hin und her geflogen. Das fand ich schon immer so interessant. Also bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal ist es ja für euch tatsächlich fast wie so in einem Linienbusbetrieb, oder? Ihr fahrt hin und her gewisse Male. Also je nachdem, wie viele Stunden und dann geht's noch weiter und dort wird dann gewechselt. Vielleicht kannst du so einen Tag noch mal konkreter beschreiben oder diese 3 Tage, wie oft ist dann was?
Also ich glaube, generell kann man das auch gar nicht, es gibt keinen typischen Tag für uns. Also es gibt immer, es sind auch nicht immer die gleichen Strecken. Also es gibt jetzt nicht, dass immer Madrid vor Warschau geflogen wird oder so jetzt in der Crew. Also es wird immer, es kommt total drauf an, also die Planung da, höchsten Respekt, die planen das da alles ganz, ganz toll. Und das ist einfach, ja, man, also auf Kurzstrecke ist es einfach so, dass man doch oft, also mindestens einmal, kann aber auch fünfmal am Tag hin und her geflogen werden. Also das ist wirklich, ja, wie du es gerade schon sagst, man steigt in Frankfurt, also ich meine Basis ist Frankfurt, das heißt, bei mir beginnt jeder Flug aus Frankfurt raus. Und da war das jetzt bei mir, genau, sind wir nach Madrid hin und her geflogen, ist wirklich hin, dann, also erstmal Boarding, natürlich die Leute, wir fliegen nach Madrid, die Leute steigen aus und dann wird gecleant und dann nehmen wir wieder die Leute zurück und dann fliegen wir wieder zurück nach Frankfurt. Es geht immer dann wieder zurück zur Basis nach Frankfurt. Mhm. Genau, und dann ging es dann bei mir weiter nach Warschau, einfach genau das Gleiche. Und dann hatte ich aber so sozusagen eigentlich nur drei Legs, nennt sich das, also dreimal hin und her geflogen und ich durfte dann in Warschau aussteigen. Und habe dann einen ganzen Tag dort frei gehabt. Und normalerweise hat man auf Kurzstrecke aber leider nicht immer so viel Zeit vor Ort, dass man so viel sehen darf, wie ich es jetzt bei Warschau hatte.
Also diese romantische Vorstellung auch wieder, wie ich es noch kenne von den Kolleginnen damals LTU, ich war bei der LTU Touristik, die, also das war ganz, ganz am Anfang, also das habe ich auch nur noch aus vom Hörensagen, glaube ich. Ich glaube, es gab es live nicht mehr. Chartermaschine fliegt irgendwo hin, wird nicht gebraucht in der Zwischenzeit oder damals war es sogar noch billig irgendwie zu parken, bleibt in der Dominikanischen Republik zwei Wochen stehen und fliegt dann zurück. Also das, oder drei Tage New York, das ergibt sich dann höchstens aufgrund der Arbeitsstunden durch so einen Fernstreckenflug, oder? Wie kommt sowas zustande?
Also auf Langstrecken definitiv hat man mindestens 24 Stunden Aufenthalt. Also da hat man immer Zeit. Also es geht nur um die Kurzstrecke, diese relativ kurzen Flüge. Da hat man nicht immer irgendwie einen ganzen Tag dort Aufenthalt. Zwischen 12 und, ich weiß nicht, dann halt 24 Stunden hat man dann dort Zeit.
Ja. 24 und, Stunden ist ja jetzt so viel auch nicht, wenn man vorher wie viel gearbeitet hat. Was ist das Maximum bei einer Langstrecke?
Dann da fliegt man nur einmal hin. Also ich fliege dann nur, genau, ich steige zum Beispiel jetzt in New York, hat 24 Stunden Aufenthalt zum Beispiel und ich fliege einfach nur Frankfurt, New York, steige dort aus, habe über 24 Stunden Aufenthalt oder 24 Stunden und fliege dann wieder New York, Frankfurt. Da ist es tatsächlich auf Langstrecke nur wirklich einmal hin und einmal zurück.
Mhm. Und dann arbeitet man, jetzt nehmen wir mal nicht New York, sondern einen längeren Flug nach L.A. zum Beispiel. Mhm. Was gibt's noch? Bangkok etc. etc. Also gibt's ja, was weiß ich, Shanghai. Was ist dann, wenn ich, also ich, der Flug ist länger als 7-8 Stunden, sondern geht in die 12-13 Stunden. Habt ihr dann Restzeiten, also Ruhezeiten oder seid ihr voll im Einsatz?
Nein, da haben wir auf jeden Fall Ruhezeiten. Also gerade zum Beispiel in Los Angeles, da hat man mindestens 48 Stunden Aufenthalt. Bangkok hatte ich auch schon 3-4 Tage Aufenthalt. Mhm. Es gibt auch immer noch mal so Sonderflüge oder gerade so über zum Beispiel auch Weihnachten, Weihnachtszeit, Silvesterzeit, dann hat man auch vielleicht mal einen Wochenstopp. Also darf man da auch ein bisschen länger sein. Also meistens so 5 Tage Aufenthalt und man sagt dann halt in einen Tag Anreise, den letzten Tag an Abreise, dann insgesamt 7 Tage. Also man hat dann auch also mindestens 48 Stunden und oft auch länger.
Genau. Während des Fluges, also wenn ein Flug jetzt über 10 Stunden dauert, wechselt ihr euch dann unterschiedlich mal ab für Pausen auf dem Flieger?
Ja, wir haben dort Crew Rests, nennt sich das. Es sind mit Betten, also ein Raum mit Betten. Und dann wird das sozusagen eingeteilt. Eine Hälfte hat Wache, ist dann dafür zuständig, einfach für Getränke, einfach dort zu sein, Sachen vorzubereiten. Und die andere hat dann eine Ruhepause, die können dann in die Pause gehen. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie lange so ein Flug geht. Zum Beispiel nach Buenos Aires, der natürlich ist unser längster Flug, den wir haben. Ja. Der geht fast 14 Stunden. Da hat man dann auch schon oft gerne 3-4 Stunden Pause.
Ja.
Und es ist natürlich wunderschön, dann hinten im Bett zu liegen und dann wirklich die Augen zu schließen und da sich wirklich ein bisschen so die Ruhe zu gönnen. Und dann hat man aber auch 3-4 Stunden natürlich auch dann die Wache. Es geht oft durch die Nacht, das ist natürlich auch anstrengend, ja. Aber auf jeden Fall hat man natürlich auch einen Rückziehsort, wo man einfach sich ausruhen kann.
Aber es ist dann auch mehr Ausruhen, ne? Also, oder kannst du dann auch schlafen? Bist du so jemand, der dann auch da...
Ich schlafe.
Okay, krass.
Ich schlafe. Bumm. Viele schlafen.
Ja.
Ich bin müde. Ich glaube, wenn irgendwann dann...
Ist das so, der Körper ist da so drin,
1,
ne?
Ja. Ja. Da will ich auch einfach meine, also glaube ich, am Anfang habe ich nicht geschlafen, ist man immer noch aufgeregt, und aber dann irgendwann nach 13 Jahren, da schlafe ich 3 Stunden.
Routine, lass mich in Ruhe, Augen zu, fertig. Schön. Ja. Und wie ist es jetzt mit den Covid-Bedingungen? Also musst du dir mehr Zeit nehmen, um den Flieger vorzubereiten, beziehungsweise das Cleaning wird ja wahrscheinlich und Desinfizieren dauert wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Mhm. Wie ist es jetzt, was hat sich irgendwie geändert? Oder wie ist auch generell das Arbeiten für dich mit Maske? Weil ich finde es zum Beispiel, mit Maske zu fliegen, das habe ich jetzt ja auch schon 4-mal gemacht, finde es, also eigentlich sogar, angenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber es stört überhaupt nicht, denn man kriegt ja durch die Luftumwälzung im Flieger, durch die zusätzliche Luft, super, ja, ich finde es besser, im Flugzeug die Maske zu tragen, als jetzt im Supermarkt zum Beispiel. Also ich habe damit überhaupt gar keine Probleme gehabt.
Sehe ich genauso. Also ich glaube auch so Menschen, also man gewöhnt sich ja an vieles. Ne? Jetzt haben wir natürlich auch schon ein bisschen länger die Masken. Und für mich war es auch interessant, weil man hat natürlich die Maske, es ist Maskenpflicht einfach natürlich an Bord. Und dann hat man die dann natürlich auch mal 10, 11, 12, wie auch immer, 13, 14 Stunden am Stück an. Aber ich fühle mich auch sicherer. Also für mich ist es vollkommen okay. Und klar, ich glaube, meine Haut dankt mir nicht so. Das merke ich dann schon. Mhm. Aber ansonsten habe ich auch damit kein Problem. Im Gegenteil. Also das ist schon okay, würde ich sagen. Ja, doch. Ja. Und ja, was hat sich so geändert? Das hat sich natürlich gar, so, ich glaube, so diese ganze Vorbereitung auf dem Flug oder auf einen Flug hat sich da in dem Sinne geändert, dass man schon natürlich mehr schauen muss, ne? So Richtlinien, Vorschriften, auch einfach, wo fliege ich hin, was sind da für Vorschriften in diesem Land, habe ich Zimmerquarantäne zum Beispiel, das haben wir natürlich auch noch gehabt, zum Beispiel auch in China oder Hongkong oder in vielen, vielen Städten natürlich Zimmerquarantäne, da muss man sich natürlich schon nochmal anders darauf vorbereiten. Muss ich einen Covid-Test vor dem Flug machen? Welche Formulare muss ich ausfüllen oder muss ich der Crew geben und so weiter? Man muss sich natürlich dann schon mal noch mal ein bisschen anders und ein bisschen mehr natürlich darauf vorbereiten, genau, als wie vielleicht vor Covid.
Ja, verstehe. Na gut.
Oder darf ich Essen mitbringen ins Hotel? Darf ich, was darf ich für Essen?
Ja, das Thema hatten wir auch schon mal. Wenn ja, weil wir tatsächlich auch durch Mallorca oder verschiedenste Destinationen diese Situation erlebt haben, dass dann ja doch schon wieder ein bisschen was losging mit dem Flugverkehr und die Crews dann aber teilweise angekommen sind, wenn alle Restaurants, auch Hotelrestaurants schon zu waren. Dann auch die Frage war, kann man denn wie verpflegen wir jetzt? Also wie werden die Crews verpflegt? Das hatten wir schon mal in einer Folge.
Richtig, ja. Das war auch, oder kann man sich im Hotel, also stellt das Hotel Essen zur Verfügung, kann man Roomservice machen? Oder es ist gerade auch viel in China oder auch in Thailand, weiß ich, da kann man sowas wie Uber Eats auch machen. Und da darf man sich dann auch was bestellen. Das funktioniert anscheinend auch ganz gut. Ich habe es selber nicht mitbekommen. Aber da muss man sich schon vorbereiten. Ne? Darf ich mir was mitnehmen? Was darf ich mitnehmen? Muss ich mir was mitnehmen? Das sind dann schon so andere Vorbereitungen, die man sonst nicht hatte, so in dem Ausmaß.
Ja. Lass uns doch zum Abschluss dieser Folge, weil du stehst uns ja noch für eine zweite zur Verfügung, liebe Christine, über Lissabon sprechen. Die Saini ist ja gerade da und ich weiß, du hast, ich glaube, ein Jahr, oder wirst du gleich sagen, in Lissabon gelebt mit deinem Mann. Ich glaube, euer Sohn war da auch schon da, wirst du auch gleich erzählen. Und Lissabon ist ja, habe ich auch in der Vergangenheit schon gesagt, eine meiner Traumstädte. Saini findet es auch großartig dort. Saini, du hast auch noch einen Hoteltipp. Wir haben ja in der letzten Folge auch gesagt, oder beziehungsweise hatten wir ja, glaube ich, mit 3 Hotels, die unfassbar toll waren. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit, die du hinterher schießt. Und dann lass uns doch jetzt hier zum Abschluss noch über Lissabon kurz sprechen. Und dann gehen wir über in Teil 2 und hören dann noch ein paar weitere Tipps von dir, Christine. Die bin ich schon ganz gespannt drauf. Also Lissabon. Saini, was haben wir noch für ein Hotel?
Ja, du hast mir natürlich die Steilvorlage geliefert mit rüberschießen. Es ist so, dass ich jetzt noch ein Hotel gesehen habe und das musste ich einfach mit dem Dominik jetzt mal in der Geburtstagsfolge teilen, weil der Dominik ist ja auch so ein großer Fußballfan. Und dann kam eben noch heraus, dass du, Christine, in Lissabon gelebt hast. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das was für euch ist. Und zwar gibt es das SMI Lisboa. Also Lisboa ist portugiesisch für Lissabon, aber ich denke, das habt ihr jetzt schon schon vermutlich Portugiesisch. Sprichst du Portugiesisch, Christine? So ein bisschen?
Hab ich mal, besser. Jetzt tatsächlich nicht mehr wirklich. Gut.
Ja, also ich muss auch zugeben, es ist weniger als rudimentär leider bei mir. SMI hat auch nichts mit Portugiesisch zu tun. Ist ein Markenname, SMY. Auch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, aber dafür kurz und prägnant. So, und was ist jetzt das Spannende an diesem Hotel? Als ich das Hotel besichtigt habe, sind wir auf die Dachterrasse gefahren. Also erstmal ist alles super modern und schön. Das ist jetzt schon mal, sage ich mal, ein USP. Das ist schon mal toll. Aber wenn man dann auf die Dachterrasse kommt, dann sind alle ganz stolz und zeigen so nach links auf ein hohes, modernes Gebäude und sagen so, und das ist das Penthouse und die Dachterrasse von Cristiano Ronaldo.
Nice.
Und, ja, ja, und da guckt man wirklich drauf. Und dann haben sie mir erzählt, dass das 7,5 Millionen Euro gekauft wird.
Läuft.
Also es gibt auch Experten oder Freunde, die das schon wussten, die das auch schon gelesen hatten in der deutschen Presse. Das ist wohl das teuerste Apartment in Lissabon, weil ich war dann schon direkt geschockt. Also dass die Mietpreise und auch die Kaufpreise in die Höhe geschossen sind in den letzten Jahren, weil Lissabon einfach toll ist. Also ich denke mal, Christina, das kannst du bestätigen. Das wusste ich, aber 7,5 Millionen fand ich dann doch happig. Es ist wohl auch das teuerste, aber auch wohl Duplex. Da habe ich gesagt, ja gut, okay, für zwei Etagen. Und dann hat er halt eben diese fantastische Dachterrasse, auf die man dann mit einem kühlen Getränk in der Hand schauen kann. Was man aber nicht mehr sehen kann, weil das musste er nämlich abreißen, ist wohl sein Outdoor-Gym. Er hat wohl ohne Genehmigung ein Outdoor-Gym nochmal auf die Dachterrasse gebaut. Das hat man auch gesehen, da konnte er dann trainieren. Und jetzt hat man aber wohl gesagt, also auch wenn berühmter Einwohner Lissabons, berühmter Bürger Portugals, wir müssen jetzt mal sagen, dass nicht alle bitte hier ohne Genehmigung was bauen. Und er hat es abreißen müssen.
Der arme Kerl.
Jetzt ganz kürzlich, also vor einer Woche oder so muss das gewesen sein. Also,
schade.
Ja,
also, deswegen ist er auch zu Manchester gewechselt.
Sage ich jetzt mal so. Ja. Ja, da hat er ja wahrscheinlich dann was so ähnlich kostet. Also,
du verdient bloß 35
Manchester,
Millionen
Madeira, im Jahr. Lissabon, ja, das ist, also da muss sowas ja auch drin sein. Aber ich fand's ganz cool, dass wir ein Hotel haben im Programm mit super Preisen, wo man dann einfach, also nicht 7,5 Millionen Euro ausgeben muss, wenn man da mal ein paar Nächte schlafen will, sondern einfach dort schläft und dann oben auf der Dachterrasse gibt's noch einen kleinen Rabatt. Also es ist ein echter Tipp und von der Lage her, den Platz oder das ja Platz großer Platz Kreisverkehr kann man auch sagen. Marques de Pombal, kennst du den, Christi?
Mhm.
Und Parque Eduardo der Siebte. Das weiß ich jetzt nicht, wie man das auf Portugiesisch sagt. Das ist da alles ums Eck. Also wer jetzt auf Stadtbesichtigung in Lissabon ist, da gibt's dann ein großes hochgeschossenes weißes Gebäude, da ist oben Cristiano Ronaldos Dachterrasse und Penthouse eben. Aber wenn man bequem schauen will, dann geht man einfach ins SMI Lisboa.
So Sightseeing mal anderer Art, ne?
Das ist eine ganz andere Art. ganz andere Art. Aber ja, die Ecke ist, ich sag mal, es ist Zentrum, oder? Da geht man auch shoppen so in der Ecke, oder?
Ja, absolut.
Hm? Das ist jetzt nicht die Altstadt oder die Alfama, ist ein bisschen moderner, die Ecke. Aber eben halt zum Shopping super. Und ich glaube, es ist auch verkehrstechnisch super angebunden. Es sind sehr, sehr viele Hotels, auch viele Luxushotels in der Ecke. Also ja, hat er sich schon was Nettes rausgesucht. Aber es ist nicht so historisch wie jetzt eben die Alfama.
Das stimmt, ja.
Wo hast du gelebt, Christine? Oder ihr?
Wir haben in Cascais gelebt.
Ach, Cascais ist wunderbar und bestens bekannt.
An der Riviera.
Ja, toll.
Mhm. Oh Mann. Genau, ist ja so 20, 25 Minuten auch gut mit dem Zug zu erreichen, von Lissabon nach Cascais. Also empfehle ich immer jedem. Weil viele, die bleiben dann irgendwie in Lissabon und ihr müsst auch mal nach Cascais fahren, weil es auch wirklich gut mit dem Zug zu erreichen ist. Und da haben wir gelebt, genau. Es war aber nur mein Mann, also damaliger Freund noch, aber unser Sohn ist erst 2017 geboren und wir haben von 2013, 2014 dort gelebt.
Mhm. Schön.
Aber so natürlich jedes Jahr dort und haben auch 2016 dann in Sintra geheiratet.
Ach, schön. Ja. Sintra, da müssen wir mal eine andere Folge machen. Das ist ja auch historisch. Wir haben jetzt gerade über Obidos gesprochen. Das war noch nicht so bekannt, aber Sintra ist schon eher bekannt. Ist auch ganz nah zu Lissabon und kulturell und architektonisch sehr historisch einfach.
Super. Also ganz toll. Da gibt es auch einen ganz tollen Berg. Ja. Genau, genau. Und gibt's auch einen ganz, ganz tollen Strand in der Nähe. Ich glaube, das wissen viele nicht. Und ja, ich liebe Sintra.
Wir haben gesagt, dort, do Mar?
Nee, Praia da Atraga.
Ah ja, ja. Das ist ja auch alles die Ecke. Da gibt's zum Teil Surferstrände, Praia Grande und so weiter. Und ja, also den müsste ich mir jetzt nochmal angucken, Christine. Danke für den Tipp. Den kannte ich noch nicht. Aber die anderen, ja. Ich bin nämlich zum Beispiel jetzt gerade in Carcavelos,
ah, ja,
im Riviera Carcavelos, auch ein Hotel aus unserem Programm, weil wir uns auch noch die Riviera genauer anschauen. Wir haben nämlich tatsächlich, wir empfehlen ganz, ganz oft für viele eher die Riviera zu buchen. Wenn man jetzt nicht nur Stadt machen will, dann kann man in der Riviera ja quasi City und Beach kombinieren. Ja. Also ich muss immer sagen, ich finde es dann doch manchmal, also bitte nicht böse sein, aber ich finde es manchmal, also ich finde es schöner als Barcelona.
Ich
haben
auch.
Haben wir uns auch gestern wieder drauf geeinigt.
Ich auch. Ich würde sagen, wir sprechen darüber aber dann gleich auch noch in der zweiten Folge weiter. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen und der zweite machen wir ein bisschen
Geburtstagsfolge
kompakter. Die Geburtstagsfolge darf das, genau. Also, bis gleich.